Also Elisabeth Meyer-Rentschhausen aus Berlin von der ATTAC-Arbeitsgruppe Solidarische Ökonomie in Berlin. Und da geht es uns einerseits darum, dass zu ermöglichen, dass Betriebe, die durch Finanzspekulationen in die Miesen geritten werden und geschlossen werden sollen, dass die Belegschaft diese Betriebe übernimmt, entsprechend dem italienischen Marcora-Gesetz. Und überhaupt, dass kleinere Betriebe, die durch Spekulation ruiniert werden oder Finanzmachenschaften sich selber retten können. Das, wie meinetwegen jetzt die Zeitung da in Basinghausen, die wird nur von, oder eben das letzte Beispiel ist Hess Natur, die unverschuldet verkauft werden sollen. Und ich selber...
Moment, in Italien gibt es da ein Gesetz.
In Italien gibt es ein eigenes Gesetz aus den frühen 80er Jahren, das es erleichtert, Betriebsbelegschaften den Betrieb zu übernehmen, in dem Moment, wo durch Finanztransaktionen so ein Betrieb angeblich pleite ist, obwohl er gar nicht pleite ist. Und dann kann die Belegschaft beschließen, dass sie ihr Arbeitslosengeld in die Rettung des Betriebes steckt. Auf diese Art und Weise haben sie Geld. Der Staat macht das mit und sie können dann ihren eigenen Betrieb übernehmen. Also das ist ein Gesetz, was das besonders leicht macht, diese Betriebsrettung. Und wir haben auch eine gemeinsame Reise vor ein paar Jahren dahin gemacht und haben beispielsweise in Venedig einen Bootreparaturbetrieb, der sozusagen die Taxiboote von Venedig repariert. Der war eben pleite, dadurch, dass der irgendwo finanziell an einem größeren Betrieb dranhing. Und dann hat die Belegschaft 10 Leute das übernommen, das Geld aufgebracht, indem sie auf ihr Arbeitslosengeld verzichtet haben und geschafft, das zu einem sich rentierenden Betrieb zu machen, was einen auch nicht so wundert, weil genau wie Autos müssen auch Taxiboote repariert werden und es leuchtet ein, dass das geht, dass man solche Betriebe braucht. Auch wenn gerade der Oberfinanzgeber so eines Betriebs irgendwie nicht mehr braucht, den Betrieb.
Das ist denn in Europa eine einmalige Situation?
Ja, dieses Gesetz ist in Italien besonders progressiv. Und wir wollen eigentlich erreichen, dass das Gesetz nicht EU-mäßig gedeckelt wird, was zurzeit der Fall ist, seit 1995, sondern dass es beispielgebend für die anderen EU-Länder wird, weil wir ja alle wissen, dass zurzeit viele Betriebe durch Finanzspekulationsgeschichten von falschen sogenannten Anlegern übernommen werden und dann einfach geschlossen werden, obwohl das gar nicht nötig wäre, eigentlich auch um Konkurrenzen vom Markt zu nehmen. Ne? Und das finden wir vorbildlich. Da finde ich auch ganz wichtig, dass das eher kleinere Betriebe sein müssen, weil man natürlich in einer Face-to-Face-Gesellschaft und noch mehr in einer kleineren Gruppe das viel besser arrangieren kann. Und wir haben ja auch letztes Jahr in Ostdeutschland gesehen, durch die Finanzmarktkrise hat die handwerklichen Betriebe in Ostdeutschland wenig getroffen, weil die so klug waren, wenig Schulden zu haben. Und das heißt, und Handwerk wird immer gebraucht. Ob ich wenn meine Heizung kaputt geht, brauche ich halt einen Installateur oder. Und die waren eben, und auf diesen Ebenen Betriebe und Arbeitsplätze zu erhalten, statt die Arbeitslosigkeit zu vergrößern. Das ist das Hauptanliegen. Und ich selber bin besonders aktiv auf dem Tempelhofer Feld in einer Gruppe, die nennt sich Allmende-Kontor, to reclaim the commons. Also die Rückforderung der Allmenden, also die Rückforderung der Gemeinschaftsgüter, in diesem Fall eben einer großer öffentlicher Wiesen, um darauf den ganzen Arbeitslosen und sonst wie Unterbeschäftigten gemeinsames Gärtnern, den Gemüseanbau zu ermöglichen. Einfach eine sinnvolle Beschäftigung in arbeitslosen Zeiten.
Allmende.
Allmende.
Was
übersetzt
ist das?
Commons, El Ejido im Spanischen. Und so ähnlich die im Französischen und
Italienischen. Ist das ein juristischer Begriff?
Ein alter Begriff für die Gemeindewiese, der Gemeindewald. Die Alm die Schweizer Alm, die Alpine Alm, ist der letzte Rest. Da hat man diese Allmende-Wirtschaft noch in Resten und da sind sie noch vorhanden. Sozusagen die Institution der Dorfgemeindewiese oder Weide ist noch vorhanden in den Alpen, bei der Almwirtschaft. Und ich habe das gelernt in den USA, to reclaim the commons, der Wiederaneignung der Almenden, die Wiederzurückforderung der Almenden, auch indem man die Ärmel hochkrempelt und loslegt. Das ist ein Sprachspiel im Englischen, to reclaim the commons. Und da bezog sich das auf die Gemeinschaftsgärten in den Städten. Also die Brachen in den inneren Städten wollten die Gemeinschaftsgärtner, sehr oft Migranten ohne Geld, zurückbekommen, um da gemeinschaftlich zu gärtnern. Ja.
Gibt es denn für diesen Begriff eine juristische Entsprechung? Also existiert diese Idee überhaupt noch in unserer Rechtswelt?
Das ist eine gute Frage. Also heute haben wir die...
Ich meine, es gibt sowas wie öffentlich-rechtlich.
Ja, genau. Also wir haben, eigentlich sind diese landwirtschaftlichen Almenden mit der sogenannten Bauernbefreiung größtenteils abgeschafft, aber nicht komplett. Also im alpinen Raum gibt es das Institut noch.
Moment, Bauernbefreiung, sagten Sie.
Ja.
Das heißt, die Bauernbefreiung war eigentlich eine Befreiung der Bauern.
Eine Privatisierung der Almenden sozusagen.
Eine Befreiung von den Almenden sozusagen.
Ja, ja, genau, dem gemeinsamen Wald, Ödland und Seen und Wiesenbesitz.
Auch Privatisierung ist nichts Neues?
Nee, gar nicht, gar nicht. Also das zieht sich durch die Geschichte durch. Also, das haben wir auch, wir hatten einen kleinen Workshop im Herbst, wo wir das uns sozusagen nochmal durchgestöbert haben durch die Geschichtsbücher. Da gibt es schon schöne Untersuchungen über das Institut der Almende. Das entsteht in Europa eher so in der frühen Neuzeit, im Mittelalter entsteht die Almende und in der frühen Neuzeit bzw. mit der Französischen Revolution verschwindet sie bei uns. Aber in Afrika ist sie zum Beispiel ganz noch präsent. Und da hat man heute, die Konflikte gehen darum, dass das Land von den Leuten als Almende angesehen wird und dann beispielsweise Regierungen hingehen und sagen, nee, wir verkaufen das jetzt an Investoren. Und dann stehen die Bauern da und sind plötzlich Landlose und können sich nicht mehr ernähren und werden plötzlich Arbeitslose und Leute, die Hilfen brauchen. Und da ist das noch ganz aktuell das Problem. Wir natürlich haben das Problem wir haben die kommunale Daseinsvorsorge, Wasserwerke, Elektrizitätswerke. Das waren eigentlich Almenden, die jetzt gerade verkauft worden sind und wo ja auch schon viele Kommunen sagen, wir kaufen die wieder zurück. Es ist allemal billiger, dass wir das machen, als auch vor Ort für unsere Leute zu unseren Bedingungen, als dass ein Großbetrieb das von irgendwo managt, um Rendite daraus zu schlagen.
Okay, und man gewinnt diese Almenden zurück, indem man anfängt in seiner Stadt zu gärtnern.
Genau, beispielsweise durch Guerilla-Gardening oder einfach indem man die Flächen zurückfordert und den Verwaltungen sagt, ihr könnt sowieso nicht die ganzen grünen Brachen alleine bewirtschaften, nun gibt uns das mal für Gärten, für uns und für Arbeitslose und Migranten und alle, die Lust haben dazu und nicht untätig zu Hause sitzen wollen. Das macht sowieso eher entweder depressiv oder aggressiv und bringt oder krank und bringt niemand was in der Gesellschaft.
Wie sind da die Erfahrungen der letzten Jahre?
Ja, also
in der Praxis jetzt.
Also. Die sind ja so über verblüffend positiv. Also die Prinzessinnengärten in Berlin sind der letzte Hype. Also vorher waren die Göttinger Internationalen Gärten sozusagen sehr bekannt geworden und haben viele Preise. Und jetzt fliegen alle Leute auf die Prinzessinnengärten. Und seit einem Jahr gibt es das Almende-Kontor, also auch so eine uneingezäunte Gärtnerei auf dem Tempelhofer Feld und wir können uns vor dem Ansturm kaum wehren. So viele Leute möchten gerne mitmachen. Wir haben jetzt schon über 400 Mitgärtner. Das ist fast nicht zu bewältigen und man könnte wahrscheinlich schon das nächste und noch ein Projekt machen, wobei wir schon eigentlich vier solche Gartenprojekte da sind in der Ecke. Und ich denke, der Bedarf von den Leuten, die zwangsweise arbeitslos sind. Denn wir haben ja riesige Arbeitslosenzahlen. Die Leute werden versteckt. Die einen gelten als türkische Hausfrauen, die anderen gelten als über 58 und werden nicht mehr gezählt. Und die Dritten gelten als, nicht, weil sie kein Hartz IV kriegen, werden sie auch nicht gezählt. Aber wir haben riesige Arbeitslosigkeit, fast wie in Polen. Und da muss man den Leuten die Möglichkeit, sich sinnvoll, offen und für die Gesellschaft betätigen zu können. Und sie können dann das Klima in der Stadt verbessern und das Klima in der einen Welt verbessern und sich ein vernünftiges Gemüseanbau anbauen und schon ein bisschen lernen für noch härtere Zeiten, wo sie vielleicht wieder darauf angewiesen sein werden, sich ihr Gemüse selbst anbauen zu können und zu wissen, wie das geht.
Was würden Sie denn, wenn jemand diese Idee gut findet, wie würden Sie denn, welche Tipps hätten Sie denn für eine praktische Vorgehensweise, auch im Zusammenhang mit den Behörden? Wie kann man da wie kann man da am geschicktesten vorgehen?
Ja,
hatten Sie
muss,
ein paar Tipps parat?
Ja, man muss.
Oder gibt es vielleicht sogar eine zentrale Stelle, an die man sich schon wenden kann?
Es gibt eine Stiftung Interkultur in München, die hat eine sehr gute Website. Da sind auch die 10 oder 20 oder 30 interkulturellen Gärten von Berlin sind da auch alle verzeichnet. Man kann gucken, ob in der eigenen Nachbarschaft ein interkultureller Gemeinschaftsgarten ist, wo man vielleicht mitmachen kann. Und sonst muss man gucken, kann man sich an die vorhandenen wenden in der eigenen Stadt oder in München oder uns an uns als Almende-Kontor und fragen, wie kann man das machen, dass man so einen Garten einrichtet. Und gibt es da vielleicht in meiner Nachbarschaft irgendeine Institution, eine Kirche, ein Familienzentrum, irgendeine Schule, mit denen ich das vielleicht gemeinsam aufbauen kann oder irgendeine Gruppe, die daran interessiert wäre. Und dann muss man die nächste Brache finden. Und es gibt Brachen genug in den Städten. Also da liegen so viele Grundstücke brach und wo jahrelang nichts mit passiert. Da könnte man sehr gut gärtnern.
Ist das auch mit Privatgrundstück möglich?
Ja, passiert auch, manchmal auch schwieriger. Also es gibt auch wirklich Grundstücke, die liegen 30 Jahre brach und nichts passiert damit, weil sie offensichtlich private sind. Es ist schon besser, wenn die Stadt noch selber Land hat, weil die Behörden, so langsam sie sind dann noch eher vernünftig als private.
Da sehe ich Parallelen so zu so südamerikanischen Landbesetzungsbewegungen.
Ja, das stimmt. Also der zum Beispiel, da ist die Situation momentan viel existenzieller. Und das ist natürlich eigentlich dieselbe Bewegung. Die Leute sind auch arbeitslos und wollen was tun und haben sich da in Gruppen zusammengeschlossen. Und die haben ja eigentlich sie haben das Recht. Das brasilianische Gesetz sagt, wenn ein Acker nicht beackert ist, nach einem Jahr fällt er sozusagen eigentlich an die Gemeinheit zurück oder an die es beackern.
Das wäre auch was für uns, so ein Gesetz?
Ja, sehr sinnvoll. Genau, das hatten wir ja auch schon gehabt. Wir hatten zum Beispiel in Berlin ein Gesetz, was verboten hat, dass Mietwohnungen als Ferienwohnungen missbraucht werden dürfen. Und das Gesetz wurde, glaube ich, vor 6 Jahren abgeschafft. Und jetzt überlegt man schon wieder, das zurückzuholen. Und entsprechend gab das Kleingarten- und Siedlungsgesetz von 1919, hat jedem, der einen Schrebergarten braucht, um sein Gemüse anzubauen, das auch zugestanden. Und das konnte man wieder einrichten. Man könnte das Gesetz, das ist verwässert worden in den 80er Jahren oder so, das könnte man versuchen zugunsten der Bauindustrie und das könnte man zurückholen angesichts der Not, die schon da ist und die noch kommen wird.
Kriegen wir noch den Bogen nach Kassel.
Okay.
Wo sind hier Ihre Verbindungen?
Also jetzt bin ich natürlich hier im Zusammenhang mit meiner Arbeitsgruppe Solidarische Ökonomie und will mich auch allgemein weiterbilden, was es alles für Initiativen gibt, sowohl bei uns wie auch weltweit, weil das ja diese kleinen Initiativen, die vor Ort eine solidarische Ökonomie wieder vorantreiben, die stehen nicht in der Zeitung, die sind vielleicht im Internet zu finden, aber da muss man auch erst drauf gebracht werden, dass es hier im Nordhessen solidarische Holzbetriebe gibt, die kooperieren mit anderen Betrieben in der Stadt oder auch untereinander ein Netzwerk, Absatznetzwerk oder so gebaut haben. Und dafür bin ich eigentlich hier. Und natürlich auch aus Freundschaftsnetzwerk, weil man, wenn man sich gemeinsam einsetzt, sozusagen die Welt zu retten, hat man den Nebeneffekt, dass man lauter Freundschaften dadurch sich entwickeln und deswegen dann auch. Ja.
Nochmal zu dem Begriff der solidarischen Ökonomie.
Ja.
Wie würden Sie den am ehesten beschreiben?
Also ich würde eigentlich sagen, dass der Hauptpunkt liegt darauf, dass man gemeinsam was erwirtschaftet, wo nicht das erste auf dem Reibach für einen also für eine Aktiengesellschaft liegt, sondern erstmal, dass der Betrieb vor Ort liegt, dass der Betrieb nicht auf Kosten von jemand anders arbeitet, also Vattenfall, das in Schweden Umweltregeln einhält, aber bei uns nicht, also sowas nicht, mit Double Standards nicht, wo man versucht, auch mit den Abnehmerbetrieben oder der Kundschaft irgendwie nicht auf eine Haarspalter, also sozusagen unethische Art und Weise umzugehen, sondern es eigentlich wichtiger findet, dass der Betrieb am Laufen bleibt in der Region, über die man auch nachdenkt. So, das heißt, man lässt auch dem Nachbarbetrieb sein Brot und ruiniert den nicht mit fiesen Tricks in Grund und Boden, weil man auf die Dauer hat die menschliche Gesellschaft nichts davon, wenn man sozusagen mit Ellbogen operiert. Das macht allen nur ein unangenehmes Leben.
Sehen Sie in der jetzigen Situation, Krise, eine Gelegenheit, dass Europa sich ein bisschen stärker in diese Richtung orientiert?
Also ich würde da Dagmar Emshoff auch zustimmen, dass das die Krise ist immer auch eine Chance. Und das kann man auch historisch sagen, das ist zwar auch ein bisschen schrecklich, aber Arbeiterbewegung und Frauenbewegung haben sich im Ersten Weltkrieg auch offiziell sozusagen zusammengetan. Oder hinterher kam dieses Reichskleingarten- und Siedlungsgesetz. Die Bodenreformbewegung hatte irgendwie seit 60, 70 Jahren darüber geredet, wir brauchen eine Bodenreform. Und dann kamen sie zwar ganz klein, aber mit diesem Kleingarten- und Siedlungsgesetz kamen sie dann auf eine Weise doch. Und das hat vielen damals Bedürftigen sehr geholfen und auch Mut gemacht. Also es gab eine ganz große Siedlungsbewegung zurück aufs Land und engagierte Sozialarbeiter gingen mit ihren Kindern hier im Hessischen aufs Land und haben Jugendheime selber gebaut und die Kinder haben dann selber ihr Gemüse angebaut und die hatten natürlich wieder eine Familie, also meinetwegen Kriegsweisen und ein Ziel und haben sich gut gefühlt und das ist natürlich so. Krisen bieten auch ihre Chance.
Okay, eine generelle Frage noch zu der Vermögensverteilung. Halten Sie es für sinnvoll, das maximale Vermögen zu begrenzen, das ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen haben kann?
Ja, also die jetzige Entwicklung, das ist ganz klar, die bringt Krieg. Also wenn man der ist ja in Afrika schon da. Ja? Also wenn die im Osten Äthiopiens aus Versehen Touristen umbringen, dann ist das ein Auswuchs dieser Kriegssituation, die durch den Klimawandel verschärft wird und durch den Waffenverkauf, die vielen Kalaschnikows und weiß ich nicht, deutschen Panzer, die dahin verkauft werden. Also das ist nicht sinnvoll, diese weiter die Banken zu retten, damit da irgendwelche Familien immer reicher werden. Das bringt Unfrieden. Und deswegen denke ich, Forderungen, die großen Vermögen mit 70% zu besteuern, das ist ganz, ganz richtig. Und das hat es in der Geschichte auch mehrfach gegeben. Roosevelt und Co. haben auch tüchtig besteuert, weil sie ihre Krise sonst auch nicht bewältigt hätten. Und wir können heute nicht hoffen, Roosevelt kam dann der Zweite Weltkrieg noch zur Hilfe. Das wollen wir aber nicht mehr, einen Zweiten Weltkrieg. Also wir müssen besteuern, wenn wir nicht alle im Krieg versinken wollen. Und wollen wir uns einsperren in so Ghetto-Siedlungen? Nee. Also.
Wenn jetzt jemand sich für die solidarische Ökonomie interessiert und er hat ein bisschen Zeit, sagen wir mal ein Jahr, was würden Sie empfehlen? Was sollte die Person tun?
Ah, gute Idee. Also das kommt auch ein bisschen auf die Leidenschaft. Es gibt schon gute Homepages, da kann er gucken nach den Projekten in seiner Nachbarschaft, wenn er gerne in seiner Stadt bleiben will, ob er nicht da in einer Arbeitsgruppe mitarbeitet für ein Jahr. Es gibt auch die Vermittlung hin, sogar, dass man ein Jahr auf dem Ökohof in Osteuropa sozusagen eine Auszeit macht und mal lernt, wie man Permakultur oder organisch gärtnert und so eine Gesellschaft kennenlernt. Je nach Alter und Interessenlage würde ich sowas empfehlen.
Wo kann man da gucken? Wissen Sie das zufällig?
Da gibt es die Willing Workers on Organic Farms. Und die vermitteln Leute, die eine Auszeit machen wollen auf dem Biobauernhof in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Und wenn man jünger ist und Mumm hat, dann würde ich sagen, ran.